Was aber wir bis jetzt noch nicht haben diskutiert im Podcast von dir, wir haben jetzt immer über die Formen geredet. Und es gibt ja einfach für mich neben den formalen Unfairnessen gibt es auch noch inhaltliche Ungerechtigkeit. Also Massnahmenrecht kann ich nicht reden, weil da kann ich mir nicht mehr zuhören, wenn ich über das rede fast. Das habe ich so manchmal gesagt. Aber ich meine, ein anderes Phänomen könnte man mal hier diskutieren. Und das ist das Phänomen von der Crimigration, also von der Disziplinierung und der Kriminalitäts-, also Disziplinierung und Migrationsabwehr über das Strafrecht gegen Migrantinnen. Und da gibt es einfach Sachen, die ich krass finde und die ich inhaltlich wirklich mega ungerecht finde.
Bei mir zu Gast ist der Stefan Bernard.
Wolltest du das vielleicht mal an einem Beispiel festmachen?
Ja, gut, dann müssen wir jetzt, also ich kann dir jetzt eins aus meinem sagen und ich nehme es vielleicht, bin vielleicht ein bisschen empfindsam. Wir müssen eigentlich den Bene Homberg oder Magda einladen hier, weil die könnten dir das mehr bringen. Vielleicht eine Geschichte, die mir jetzt in Sinn kommt. Also ich habe einen Tamil-Verteidiger, der ist fast 40 Jahre da und der hat so eine Biografie, wie die Leute haben. Oder der hat einfach Arbeit gemacht, wo kaum ein Schweizer mehr macht, hat krampft, hat Kind hier, die Kinder haben eine Lehre gemacht. Er hat nie etwas falsch gemacht und hat ein riesiges Nierenproblem. Und nach 20 Jahren hat der Betrieb ihn gespickt, weil er auch bei Dialyse musste. Und dann ist er gestempelt und dann hat der alte Arbeitgeber ihm angerufen und gesagt, kommst du aushelfen. Er war am Stempeln, die ihn rausspicken, oder? Wegen der Dialyse, die sagen, kommst du aushelfen. Was würde Stefan Bernard oder Duri Bonin in dieser Situation machen oder die Schweizer Mittelstand? Wir wären alle beleidigt und würden sicher nicht aushelfen. Der Typ ist aushelfen. Jetzt hat er dort einen Zwischenverdienst gehabt und hat er nicht angegeben.
Ja, ich weiss, was kommt, ja.
Ja, weißt du, gibt einen Zwischenverdienst an, weil er das Formular nicht versteht. Und es war auch eine Frage, dass er jetzt mal ein Geschenk vom Himmel in fünfstelliger Summe bekommt. Und am Schluss hat es, also kannst du mal raten, dass es hat gegeben, ein Verfahren also, wegen Sozialhilfebetrug.
Ja. Und mit viel Glück hast du den Landesverweis vermieden.
Ja, aber ich muss dir jetzt Geschichte erzählen. Ich hatte ein Gutachten gehabt. Also nicht das Parteigutachten.
Was, dass du mit der Dialyse in sicheren Tod geht?
In Sri Lanka, dann wäre innerhalb von 3 Tagen...
Ja, ich weiss das leider ganz genau, weil ich einen ganz ähnlichen Fall hatte. Ja.
Also ich kann dir nicht anders sagen, der Mann wäre verrebelt auf der Straße. Mhm. Und jetzt hat wegen dieser Weisungen die Staatsanwältin, die ist im Übrigen wirklich, die ist ihm sympathisch gewesen, sie ist ja nicht einmal gleich sympathisch, aber die habe ich sympathisch und integer gefunden. Die hat einen Nachschlag müssen schreiben und ich habe gefragt, hey, Frau Kollega, können wir das eigentlich nicht hier einen Strafbefehl erledigen. Ich meine, ich bin eigentlich der Meinung, dass er nicht einmal einen Vorsatz hatte. Aber ist ja gleich. Das bringst du ja nicht weg bei diesem Zeugs. Aber können wir das nicht erledigen? Nein, kann ich nicht. Dann haben sie gesagt, frag doch euren Vorgesetzten. Ich meine, der stirbt. Und dann haben sie gesagt, nein, kann ich nicht. Der ist zur Anklage gekommen. Und dann habe ich dem Mann gesagt, schau, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ausgeschafft werden.
Können wir noch schnell über die interne Weisung der Staatsanwaltschaft Zürich reden? Ich meine, das ist einfach ein Bückling von der Politik, weil man nicht selber will in die Verantwortung.
Ja, ich kann es auf eine Art, aus Gewaltentrennungsperspektive kann ich es noch verstehen,
gut, aber dass man ich, sagt... Gut, aber dann finde ich spätestens nach einem erstinstanzlichen Urteil, wenn es dann dort ausnahmsweise die Landesverweisung mal nicht gibt, kann man es auch noch genug
sein. Haben Sie in dem Fall?
Ah, haben Sie
Nein, ich will es nicht sagen. Aber ich meine, es war ein offenkundiger Härtefall. Nein, habe ich dieser ganzen Familie, wie es in diesen Fällen ist, oder?
Ganzen
tamilischen Clan habe ich regelmässig im Büro gehabt und bin mir vorgekommen wie ein Pfarrer mit einer Beruhigungstablette und gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der raus muss. Und jetzt, als der Mann bei mir im Büro war, ich kann dir sagen, du hast richtig Todesangst geschmeckt, das ist ja in der Luft. Mhm. Der hat wirklich Schiss gehabt, er stirbt, oder? Und die Tochter war in der LAP das Gefühl hatte, der Vater stirbt, jetzt der Gott.
Und ich meine, ich kann jetzt auch vielleicht die Perspektive von dir reinnehmen. Also auch als Verteidiger ist ja so eine Situation brutal unangenehm.
Ja, natürlich.
Weil du stehst da in einer Verantwortung.
Ja, und du gibst eine Prognose ab, 100%, und 100% weisst du ja nie. Aber also ich war sicher. Dann war ich vor einer Ersatzrichterin in Bülach. Ich glaube, sie haben Bülach. Und ist wirklich auch, muss ich sagen, ich habe mit dem Personal dort mega Glück gehabt. Das ist eine mega junge, ich würde sagen, vielleicht 34, 33, aber eine mega sympathische Frau. Und dann habe ich wirklich, ich hatte das noch nie gehabt, in der Gerichtsverhandlung. Ich hocke da links von meinem Klienten und habe gemerkt, ich habe irgendeinen psychotischen Realitätsverlust. Dann habe ich hier einen schwitzenden 60-jährigen Mann vor mir, der zittert, wo in seinem Leben Sachen hat erlebt, die die meisten Juristen wirklich nur vom Gehören sagen kennen. Und irgendeine sympathische Ersatzrichterin fragt dann ab, warum das er jetzt ein Härtefall ist. Ich habe es wirklich schwierig gefunden. Und dann habe ich in diesem Fall einen Schnupperpraktikant dabei gehabt. Und der hat mir irgendwie gesagt, ich habe ja schon den Härtefall durchdekliniert. Du hast schon gesagt, dass er sicher stirbt. Aber er hat mich gefragt, warum stehst du nicht, Stefan, jetzt habe ich nicht so viel, aber das ist jetzt wirklich ein Fall, es tut mir leid, ich habe den Vater verloren, aber es ist ein Fall, der mich immer emotional berührt. Dann fragt er mich, Stefan, warum hast du nicht gesagt, dass die Staatsanwältin einen Antrag auf Todesstrafe stellt, wegen einer läppischen, dummen, ausgefüllten Scheissformular. Und dann habe ich gesagt, hey, look, wir haben da so Regeln und so. Und er hat gesagt, ja, das ist doch einfach Wahnsinn, dass wir über diese Gerichtsverhandlung machen müssen. Und er hat sicher gewusst, dass es auch nicht so sauber ist. Aber ja, und ob man da nicht härter mit dem Vorsatz kann verteidigen kann, ist ein Jus-Student. Dann hat er gesagt, look, ich habe das gesagt, aber der wird schuldig gesprochen. Er hat gesagt, der wird doch nicht schuldig gesprochen, das ist doch kein Vorsatz. Dann hat er gesagt, er wird schuldig gesprochen, der Vorsatz wird nicht wegkommen, aber ist gleich. Dann hat er gesagt, warum hast du das nicht gesagt? Todesstrafe, wieder Einführung. Dann hat er gesagt, look, es gibt auch Diskursregeln. Dann habe ich gesagt, du abgesehen von uns ja nicht die Staatsanwältin, sondern die Struktur, die Staatsanwältin dazu zwingt. Und dann haben wir recht lange darüber, über rhetorische Schläge vor Gericht und strukturelle und individuelle Verantwortung geredet. Ich habe dann immer versucht zu sagen, dass man nicht die Staatsanwältin, also nein, er hat es dann schon begriffen, wir haben studiert, ja, dass nicht die Staatsanwältin schuld ist, sondern dass es ein strukturelles Problem ist, dass solche Sachen überhaupt zur Anklage kommen. Aber du hast jetzt gemerkt, mich beschäftigt der Fall, weil ich es irgendwie eine Art Wahnsinn gefunden. Beschäftigt mich bis heute. Und vor allem am Abend habe ich einfach nach dem Fall, das habe ich eigentlich nie, also auch bei den grossen Fällen, wenn es um Verwahrung geht, ich schlafe wirklich gut. Sehr gut. Ich kann immer einschlafen. Und bei diesem Fall bin ich nicht eingeschlafen, weil es hat mir einfach so Fragen gekommen.
Ja, und du hast vorher angetönt, wie er sitzt und in der Gerichtsverhandlung sitzt. Ich meine, das ist auch etwas, was man so fest unterschätzt, was so Verfahren bedeutet. Sie gehen so lange, wenn jetzt so Tagi und Enzet in letzter Zeit gelesen ist ja immer der Aufschrei, ja, weil die Verfahren so lange gehen, da müssen Schuldige in die Strafe gemindert werden. Ah, wie schlimm. Aber was das für Leute heisst, in so einem Strafverfahren zu stehen, das kann man gar nicht abschätzen, wenn man das nicht einmal selber erlebt hat. Da laufst du einfach mit einem Stein, mit einer Tonne Gewicht auf der Brust rum, bis das endlich vorbei ist. Und gerade wenn dann noch so Fragen im Hintergrund sind, ob du allenfalls das Land musst verlassen musst.
Und stirbst.
Aber auch losgelöst, wenn du dein Leben da verbracht hast, auch wenn du nicht stirbst, es ist ja gleich eine unglaubliche Härte, die meistens in keinem Verhältnis ist zum Delikt.
Ja, aber was für mich auch beschäftigt ist, was mich dort hat beschäftigt, dass mein Klient zittert, ist die Zeit. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was macht es? Also ich möchte nochmal sagen, mir war die Richterin richtig sympathisch gewesen. Und ich merkte, er ist sich nicht wohl. Das merkst du schon manchmal. Und ich habe gefragt, was macht es mit dieser Richterin, Duri? Wenn die sagt, jetzt tun wir nochmal die Gnade vom Härtefall vor dem Recht in sicher Tod ausgeschafft werden, wenn die das in der Urteilsverkündigung muss machen. Oder was macht es mit der Staatsanwältin, wenn die so eine Nachlage muss verschicken? Und die haben mich auch gefragt, wie erklärst du, oder, das ist jetzt vielleicht meine persönliche Situation, ich habe pubertierende Söhne. Die stellen mir Fragen. Ich bin jeden Tag vor dem Pubertätstribunal. Das ist ja normal. Und auch sehr gesund für ihn. Also, das ist die grösste Entwicklungsherausforderung. Aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, die Staatsanwältin, jetzt sind 15 Jahre, jetzt hat die eine Tochter. Wie erklärt die Staatsanwältin ihrer Tochter am Zukunftstag, wenn die mitkommt, ich habe jetzt eine Nachlage abgeschickt, weil ein Tamil hat 25'000 Franken oder 15'000 Franken Arbeitslosengelder nicht angegeben und hat, jetzt tun wir den ausschaffen nach Sri Lanka, keine Dialyse mehr, Pech, stirbt er halt. Ich muss den Antrag am Gericht überweisen. Wie erklärst du das an einem 15-jährigen Kind? Das versteht kein Mensch. Das versteht nämlich auch die Staatsanwältin und die Richterin. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir heute eine Umfrage machen, verdeckt, den Fall, den ich dir jetzt gesagt habe, sollte man da anklagen, bin ich überzeugt, dass wir DDR-artige Resultate haben. Es sind doch 97% der Richterinnen und Staatsanwältin eigentlich insgeheim der Meinung, dass so etwas nicht in einem Gerichtsverfahren verhandelt werden soll. Das findet doch niemand gut. Oder hast du das Gefühl, das finden die Leute gut?
Nein, ich bin...
Sorry, ich bin gerade im
Empörungsmodus. Ja, du bist im Empörungsmodus. Also ich finde ja generell so, wenn du mit den Leuten den Einzelfall schilderst, sind sie ja meistens sehr human. Es ist immer so in der Gesamthaft, oder? In der Gesamtheit besteht so der Reflex. Ja, die bösen Ausländer. Es ist immer so eine Pauschalisierung. Und es trifft ja dann aber eben auf die komplett Falschen. Also erlebst du das nicht auch so? Ich habe etwa die Schulklasse mit der Gerichtsverhandlungen. Dann plädiert der Staatsanwalt, dann plädiere ich. Und nachher meistens in der Pause mache ich dann mit den Schülern einmal so Spiele. Ja, wer hat euch jetzt mehr überzeugt, der Staatsanwalt oder ich? Was würde dafür ein Urteil fällen? Und ich erlebe das einmal sehr differenziert, aber auch sehr human und menschlich zugewandt. Weil sie eben den direkten Mensch vor sich haben. Die zunehmende Strenge von unserer Justiz, die ruht so von einer Angst her, die aber gar nicht real ist. Es ist so eine Verzerrung aufgrund von Terrorismus, eine Verzerrung aufgrund von falschen Medienberichten.
Ja, aber wenn wir jetzt nochmal auf so einen Landesfreisfall zukommen, oder? Wir haben doch einfach Sachen mittlerweile in der Justiz. Und ich meine nicht Kriminalitätsbekämpfung von Kapitalverbrechen oder von mir aus gesehen, der organisierten Kriminalität ist ja etwas Ehrenwertes. Aber die Realität, die man doch im Alltag hat, klar, der Tamil von mir ist ein Extremfall. Aber wir haben doch einfach extrem viele Landesverweise, wo ich glaube, dass der Grossteil vom Justizpersonal eigentlich nicht dahinter steht. Und was macht es mit der Seele, mit der Psyche, mit der Seele von diesen Leuten, weil sie das die ganze Zeit müssen nachklagen oder abbrechen.
Aber das ist doch einfach nicht gut. Aber das ist zum Beispiel auch eine Kritik von mir am ZMG in Zürich. Ich meine, weil die so spezialisiert sind auf die Zwangsmassnahmen, die spüren ja gar nicht mehr das Gewicht von der Verantwortung, weil sie das ja tagtäglich machen. Ein Haftfall vor einem Landgericht ist etwas ganz anderes als vor dem ZMG in Zürich.
Ja, aber...
Aber nein, das ist ja der gleiche Effekt. Also,
ja, also du meinst, dass man sich so ein bisschen an Wahnsinn gewöhnt?
Ja.
Ja, aber ich, weißt, ich finde es auch noch anderen Orten. Also jetzt zum Beispiel, ich meine jetzt zum Beispiel also klar, jetzt eben die Nachlage für ein Land, wie es bei der Drogenpolitik, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, finden wir haben eine verfehlte Drogenpolitik, und sollte es nicht über das Strafrecht lassen, aber das kann man auch anders sehen. Ich bin einfach dieser Meinung. Aber jetzt zum Beispiel auch anderes Zeug. Ich meine, all die 19-jährigen Dubbelis, oder? Da tun sie ja einander irgendwelche, also hochdanebnige Pornos schicken, das ist ein, das finde ich, und die brauchen eins für Dötz. Und wenn die eine scharfe Busse bekommen, auch 10'000 Stutz und sich kein Auto kaufen können, finde ich das gut. Aber ich meine, ist es sinnvoll, dass ein 19-Jähriger, der sich in seiner Peer mit so einem blöden Pornos, also die soll ja lernen, dass die Kinder ausgenutzt werden. Es braucht eine Intervention. Aber dass dem verboten, das ist ja nicht pädophil, der meiste von denen, dass dem verboten wird, in 30 Jahren die Junioren vom FC Urdorf trainieren oder einen Maurerstift auszubilden, das ist doch einfach irgendwo, das ist doch etwas aus der Fuge gerade. Ich meine, wer bildet denn unsere Maurer in 30 Jahren aus oder trainiert die Junioren? Also ich kann es einfach nicht verstehen.
Ich bin natürlich bei dir. All die Automatismen, die nicht mehr den Einzelfall anschauen, führen letztendlich nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu mehr Ungerechtigkeit.
Und Unfairness.
Und wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Landesverweise an Delikt zu binden und nicht an eine Strafe?
Ja, und ich meine, wenn ich jetzt der Frau Kollegin, die am Anfang dir das WhatsApp hat geschickt, müsste eine Antwort geben, dann müsste ja irgendwie ihr sagen, schaut, wenn wir jetzt zum Beispiel eben Tätigkeitsverbot, Landesverweis, Drogenpolitik über das Strafrecht,
die Arbeitslasten
etc. anschauen, dann muss ich schon sagen, oder eben Strafbefehlsverfahren, anderes Zeugs, das ich kritisiert habe, fehlende Verteidigungsmöglichkeit, dann muss ich sagen, ich meine, die Wertungen von unserem Strafrechtssystem und meine eigenen Wertungen, das war noch nie ein Traumpaar, das harmoniert. Also ich habe immer die Wertungen, die waren immer nicht meine. Aber in den letzten 20 Jahren haben sich die Wertungen vom Strafrechtssystem und meine eigenen Wertungen also ziemlich krass auseinandergelebt.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass man nämlich die Verteidigungsrechte eben nicht vorm streng handhabt.
Ja, und das führt bei uns dazu, dass wir, oder ich meine, wir können auch unseren Job machen und wir geben uns Mühe, aber wir müssen einfach uns so ein Stückchen mit unseren begrenzten Mitteln abfinden, weil es ist einfach so, mit dem Regenschirm kannst du nicht den Niagara-Fall aufheben.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch.
Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.